ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Professor Peter Weikozi.
Ich freue mich, dass ich da sein darf. Grüße alle.
Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen?
Mir geht's sehr gut. Ich bin schon gespannt, was mich die nächsten Minuten hier erwartet.
Wir sind auch gespannt, was Sie uns zu erzählen haben. Sie sind Neurochirurg, also Sie gelten auch international als einer der versiertesten auf Ihrem Gebiet. Sie leiten seit mehr als 15 Jahren die neurochirurgische Klinik an der Charité in Berlin. Sagt Ihnen eigentlich die Künstlerin Sophia Cortesis was?
Sophia Cortesis sagt mir was, ja. Eine sehr liebgewonnene DJ,
ja,
die auch im Berghain auflegt,
ja,
und deren Familie ich behandeln durfte. Und deswegen haben wir uns kennengelernt.
Ja, für alle, die das Berghain nicht kennen, eine bekanntere Diskothek in Berlin. Ich sag mal Diskothek, sagt man heute, glaube ich, nicht mehr. Man sagt Club. Ja, genau, das war Berlinerin. Und die hat Ihnen jetzt ganz aktuell nicht nur einen Song, sondern ein ganzes Album gewidmet. Der Song, der trägt sogar ihren Namen. Weikozi heißt der. Was hat es damit auf sich?
Ja, aber das ist natürlich zu viel der Ehre. Ich freue mich natürlich und bin geschmeichelt, aber ich muss auch zugeben, dass ich nicht so wahnsinnig viel dafür getan habe. Es ging einfach darum, dass ihre Mutter erkrankt ist und sie nach Hilfe gesucht hat und sie auf Insta gepostet hat. Wer den Kontakt zu mir herstellt, wird in ihrem Album berücksichtigt. Und weil ich den Post gesehen habe, habe ich mich gleich direkt gemeldet und deswegen bin ich auf ihre Namensliste gekommen. Und es ist eine ganz großartige Künstlerin, einer der liebsten Menschen, die ich kenne. Sie hat uns auch ins Berghain in die Diskothek reingebracht einmal. War auch eine sehr schöne Erfahrung.
Da kam sie also an den strengen Einlasskontrollen auch vorbei.
Ja, 300 Meter standen die da.
Genau, und an der
Stange. Ich war nicht auf der Liste, auf der Gästeliste. Mhm. Und jetzt habe ich einen Song, der meinen Namen trägt und das ist natürlich sehr viel Ehre. Und der ist sogar Nummer 1 gewesen in Argentinien, das hat sie gefeiert.
Aber dahinter steckt ja auch eine Dankbarkeit und die Dankbarkeit hat damit zu tun, dass sie Menschen behandeln, die sehr große Probleme haben, weil sie eben Krankheiten im Kopf haben, im Gehirn haben. Berührt sie sowas trotzdem, wenn sie so Dank erfahren und diese Dankbarkeit, in welcher Form auch immer?
Das berührt mich wahnsinnig, weil ich natürlich in einem Organ, Neurochirurgie kümmert sich ja Operationen im Bereich des Gehirns und des Rückenmarks. Das sind natürlich wichtige zentrale Schaltstellen unserer Persönlichkeit oder des Menschseins. Und Erkrankungen dort haben schon noch einen anderen Wert, aber auch die Operationen ein anderes Risiko. Und ich freue mich immer und es berührt mich, wenn es gut geht und wenn ich dann noch mit den Leuten gemeinsam abfeiern kann, dass es gut geklappt hat.
Mhm.
Emotional natürlich.
Wenn Sie dann so auf dem Weg sind von A nach B, mal nicht in der Klinik, mal einen Tag, das ist ja wahnsinnig einen stressigen Alltag, den Sie da wahrscheinlich haben. Also mal so von Berlin nach Stuttgart fahren, mit dem Zug, mit dem Flugzeug, wie auch immer. Haben Sie dann manchmal so ein bisschen Zeit und lassen so Dinge Revue passieren, die in der Klinik passiert? Also heute zum Beispiel, was haben Sie da so einen Fall jetzt, der noch so ein bisschen hinterherhängt?
Die hängen hinterher, weil ich habe natürlich gestern operiert und Mitarbeiter und meine ganzen Assistentinnen schicken mir natürlich WhatsApps, Nachrichten, wie es denen geht und ob alles gut gegangen ist. Ich mache mir ständig Sorgen, wenn ich operiert habe. Schwingt immer so ein bisschen die Sorge mit, dass man vielleicht eine Komplikation hat oder nachts rein muss. Deswegen schwingen die Sachen, die ich in den letzten Tagen gemacht habe, sind mir natürlich am präsentesten.
Mhm. Haben Sie mal ein Beispiel?
Naja, also ich meine, ich habe gestern zum Beispiel eine komplexe Wirbelsäule bei jemandem operiert. Da haben wir die Wirbelsäule aufgerichtet oder gerichtet. Dann habe ich einen Hirntumor operiert an einer zentralen Stelle und der ist zuerst nicht so richtig schnell wach geworden. Dann hat er sich aber gut erholt. Ich habe einen Bypass gemacht bei jemandem, der immer wieder Schlaganfälle bekommt und die lagen auf der Intensivstation heute Nacht. Jetzt bin ich froh, dass es allen gut geht.
Professor Peter Weikozi in SWR 1, Leute, Neurochirurg und Chefarzt der neurochirurgischen Klinik in der Charité. Dieses Operieren am Gehirn, diese Erkrankung im Kopf, das ist schon irgendwie was Besonderes. Das ist irgendwie anders als alle anderen Fächer in der Medizin. Aber was macht es eigentlich so besonders?
Das Besondere ist, dass erstens mal das Gehirn natürlich sehr viele Funktionen trägt. Es bestimmt, ob wir sprechen können oder ob wir uns bewegen können oder ob wir uns an dieses Interview noch weiter erinnern können. Und man hat es damit mit besonderen Krankheiten zu tun, die Menschen auch in einem ganz anderen, nicht Licht erscheinen lassen, aber die sich ganz anders präsentieren, quasi nackt oder manchmal verzweifelt. Deswegen ist die Belastung groß für die Patienten. Es ist besonders, weil man natürlich auch Fehler machen kann, mit denen wir uns auch auseinandersetzen müssen. Und die haben dann auch Konsequenzen oder verheerende Folgen. Wir arbeiten stetig dran, dieses Risiko zu reduzieren. Und es ist auch was Besonderes, weil das Gehirn so viele offene Fragen noch hat und auch aus wissenschaftlicher Sicht sehr besonders ist. Also ein bunter Blumenstrauß, der es aus meiner Sicht zum spannendsten Fach macht.
Wenn Sie da jetzt mal so eine Skala von 1 bis 10 hätten und mal sagen müssten, auf welcher Nummer steht denn unsere Forschung, die das Gehirn angeht?
Naja, 20%, weil wir 20% gut verstehen. 80% sind noch unverstanden, aber die Qualität der Forschung ist bei 90 bis 100%. Man kann sehr viele neue Dinge entdecken, man kann sehr hochrangig publizieren. Sie sind ja auch Arzt, Sie verstehen, was Publizieren bedeutet und was hochrangige Wissenschaft bedeutet.
Also Artikel zu schreiben über die eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisse in so einem Fachjournal zum Beispiel.
Genau, und je spannender und innovativer das ist, desto besser kann man es publizieren. Und das ist natürlich die Währung, in denen die Wissenschaftler unterwegs sind und die Wissenschaftlerin.
Mhm. Können Sie mal sagen, also in welchem Bereich Sie da zum Beispiel forschen? Also wenn Sie jetzt so, wenn Sie sagen, 20% von 100 sind so schätzungsweise erforscht, was das Gehirn angeht, das ist für mich jetzt erstmal so eine ganz geringe Zahl. Das heißt, wir verstehen den Großteil eigentlich nicht.
Also die wichtigste Information, um im Gehirn zu operieren, ist natürlich, wo sind die ganzen wichtigen Zentren lokalisiert. Wir wissen, wo die Sprache ist, wir wissen, wo die Motorik ist. Und das ist sehr viel komplizierter, als wir uns das eigentlich ausgemalt haben. Es gibt sehr viele Überzentren, Unterzentren, querverschaltete Zentren, die kontrollieren. Und das haben wir jetzt erstmal so langsam verstanden. Aber Dinge wie Antrieb, wie Gedächtnis, wie Emotionalität oder manchmal werde ich auch nach Seele gefragt, das sind natürlich Dinge, die sind komplett unverstanden. Und das sind die Ziele, die wir uns setzen, denn die müssen bei einer Operation auch erhalten sein. Und dann gibt es natürlich die ganzen anderen Bereiche, wie funktioniert ein Tumor, wie kann man einen Tumor behandeln, wie kann man Schlaganfall verhindern. Das sind dann eigene Fragen für sich, die auch noch sehr viel unerforscht sind oder wo es viel zu erforschen gibt.
Würden Sie denn sagen, das Gehirn ist ja auch ein Organ, genauso wie eine Leber oder ein Herz oder eine Niere, ist aber irgendwie dann doch anders?
Ist irgendwie anders, weil ich natürlich rufsbedingt sagen würde, dass es natürlich das schönste Organ ist. Für mich ist es das filigranste Organ und wenn man sich die Mikroanatomie anschaut, dann ist die so vielfältig, anders als so eine Leber oder so eine Milz.
Nichts gegen eine Leber oder eine Milz.
Die machen auch einen guten Job und müssen auch gut funktionieren und sind fürs Leben auch wichtig. Aber die Vielfalt der Funktionen und wie das alles organisiert ist im Gehirn, macht das aus meiner Sicht schon sehr besonders. Und es wird auch besonders, weil es so eine Vielfalt an Funktionen mit sich bringt. Und man darf auch nicht vergessen, das Hirn ist auch nicht alleine. Das Hirn interagiert mit allen anderen Organen und diese ganzen Herz- und Hirnachsen und die Herz- und die Darmachsen, das sind ja auch interessante Fragestellungen, denen wir uns heute widmen.
Einen echten Neurochirurgen haben wir heute zu Gast, Professor Peter Wajkozy in SWR 1 Leute, Chefarzt der Neurologischen Klinik in der Charité. Und wir haben gerade darüber gesprochen, das Gehirn ist was Besonderes, ist ein besonderes Organ. Man merkt ja richtig, Sie sind fasziniert auch von dieser Ästhetik, die das Gehirn auch ausstrahlt. Trotzdem Patienten, die dort was haben, die eine Erkrankung haben, die sind irgendwie was Besonderes. Warum ist das so?
Na, die sind natürlich für mich etwas Besonderes, weil sie häufig mit Problemen kommen, die zum einen eine gewisse Herausforderung darstellen und zum anderen ist es auch was Besonderes, wenn sie einem das wichtigste Gehirn oder das wichtigste Organ, das sie haben, anvertrauen mit den wichtigsten Funktionen, die sie haben. Und man sieht diese Patienten, egal woher sie kommen, aus welcher Bildungsschicht sie kommen, aus was sie sonst außerhalb des Krankenhauses machen oder außerhalb der Erkrankung machen, man sieht sie sehr emotional nackt, man erlebt sie sehr persönlich und man hat eine besondere Verbindung zu diesen Patienten und das ist schon eine Ehre und für die man auch dankbar sein kann, dass man so einen Job machen darf.
Verlangt es auch Ihnen als Arzt besondere Empathie, besondere Fähigkeiten ab oder kann man das genauso erlernen wie alles andere auch?
Ich glaube, wir müssen es erlernen. Ich glaube, wir Mediziner und das können Sie, glaube ich, bestätigen, sind, wenn wir studieren, jetzt erstmal nicht so super drauf ausgebildet, empathisch zu sein oder schlechte Nachrichten zu übermitteln. Das ist etwas, was wir on the job lernen. Der eine besser, der andere weniger gut. Aber ich glaube, dass die Neurochirurgie sehr viel Verantwortungsgefühl erfordert, also sehr viel Verantwortungsbewusstsein erfordert. Wir haben Komplikationen, wir haben Erfolge und müssen Patienten begleiten. Und dann kommt auch die Empathie ins Spiel. Wir müssen es ihnen erklären, wir müssen in guten und in schlechten Zeiten bei ihnen sein, was ich jetzt locker sage, was mir auch nicht immer so perfekt gelingt und wo ich auch jetzt noch immer dran arbeiten muss.
Wir sind jetzt natürlich gespannt. Sie haben Neurochirurgie schon erwähnt, insbesondere wenn man dann am Gehirn operiert. Das übt ja irgendwie auf Menschen so eine wahnsinnige Mystik und Faszination aus. Worauf kommt es an bei so einer Operation?
Die Operation beginnt in der Vorbereitung. Es kommt bei der Vorbereitung darauf an, dass man sich genau überlegt, wo die wichtigen Funktionen sind, welche Funktionen man erhalten oder schonen möchte und dass man dann eben auch den Zugangsweg macht oder plant. In der Bauchchirurgie, sage ich jetzt mal lapidar, legt man den Patienten auf den Rücken oder die Patientin und dann operiert man den, macht man den Bauch auf. Ja. Am Kopf muss man den Kopf drehen, man muss sich überlegen, was ist die beste Trajektorie, um hinzukommen. Ja. Um diese ganzen Funktionen, ähnlich wie bei einem Wald, wo man zwischen den Bäumen durch muss, ohne anzuecken, wie man die Funktion eben schonen kann. Die nächste Herausforderung ist im OP. Alles spielt sich dann in seinem kleinen Mikrokosmos ab. Die Strukturen sind sehr klein. Wir operieren unter einem Mikroskop. Wenn wir zu weit nach rechts oder zu weit nach links abbiegen, können wir Funktionsstörungen eben verursachen und wir müssen uns immer relativ in einem schmalen Korridor ohne viel Zittern der Hände bewegen. Das kann auch eine Herausforderung sein. Es ist ein Teamsport, denke ich. Viele sind beteiligt und es ist ein schönes Team, aber man muss sich in diesem Team auch gut bewegen und auch in so einem Team gut funktionieren. Und man muss häufig danach Herausforderungen meistern, wenn es um den postoperativen Verlauf geht. Hat es eine Komplikation gegeben? Braucht die Familie mehr Beratung? Erholt sich der Patient etwas langsamer, als man sich das wünschen würde?
Können Sie mal ganz kurz umreißen, welche Erkrankungen Sie so hauptsächlich behandeln in Ihrem Fach, in der Neurochirurgie?
Neurochirurgie ist ein breites Fach. Also es gibt einmal die klassische Hirnchirurgie, das sind Tumore im Gehirn, das sind Gefäßerkrankungen, Schlaganfall, wie kann ich das verhindern? Dann kommt zum Beispiel die Epilepsiechirurgie. Ein spannender Bereich ist auch die Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen, wie zum Beispiel Parkinson, wo aus unklarer Ursache Gehirn untergeht und wir die Funktionen ersetzen müssen.
Wie machen Sie das dann in diesem Fall?
Man kann es weniger ersetzen, man versucht die Gegenspieler lahmzulegen, zum Beispiel durch die tiefe Hirnstimulation, wo man Elektroden ins Gehirn platziert.
Also das machen Sie auch?
Das machen wir auch. Ja. Dann gibt es den Bereich der Kinderneurochirurgie und dann gehen wir runter in die Wirbelsäule. Es gibt die Wirbelsäulenchirurgie, da haben wir auch vom Bandscheibenvorfall bis zu schweren Tumorerkrankungen alles. Und dann gibt es die periphere Nervenchirurgie, also Nerven, die das Rückenmark verlassen haben und dann in die Peripherie ausziehen. Diese Nerven können auch Probleme haben und gehören auch zu unserem Feld.
Peter Weikoth, Sie in SWR 1, Leute, Neurochirurg. Seit 2007 schon sind Sie Direktor der Neurochirurgischen Klinik in Berlin an der Charité. Herr Weikoth, Sie waren, ja, da streiten sich die Geister, 37, 38, 39 Jahre alt. Ich glaube 39, als Sie dann tatsächlich Chefarzt wurden. Damals der jüngste Chef aller Zeiten in der Charité. Gehen wir mal durch die Stationen Ihres Lebens. Also geboren sind Sie in München.
In München, 1968.
Wie ging es dann weiter?
Dann ging ich da zur Schule, dann habe ich einen Studienplatz in München gehabt. Ich bin dann in München geblieben. Dann habe ich München verlassen in 1995, bin nach Mannheim gegangen. War dort am Universitätsklinikum, was dann schon damals zur Fakultät auch von Heidelberg gehört hat. Und bin dann 2007 mit 39 nach Berlin gegangen, um an der Charité sehr jung und unerfahren für diesen Job Chef zu werden.
Ihr Vater, der war auch Arzt, der war Lungenchirurg. War das für Sie von Anfang an klar, ein Vater ist Arzt, dann werde ich auch Arzt?
Mein Vater war Thoraxchirurg oder Lungenchirurg. Damals war Lunge das Hauptthema dort. Er war in Ungarn und ist mit 40 dann hat er Ungarn verlassen, also 67. Und 68 kam ich zur Welt. Und er war dann als Allgemeinarzt in München dann tätig, sodass ich tatsächlich immer mit dem Thema Medizin konfrontiert war. Ich habe dann auch immer die Arzttasche gesehen, wenn er dann einen Notruf hatte und so weiter. Und das hat mich dann schon geprägt. Und ich war der Medizin sehr nahe. Ich wollte Medizin machen, aber eben auch forschen. Und für mich war klar, dass ich irgendwo in die Uniklinik möchte. Nur was ich genau machen wollte, war nicht klar. Lange Zeit nicht klar.
Eine Uniklinik deshalb, weil man da gut forschen kann und bessere Bedingungen vorfindet als jetzt zum Beispiel an einem normalen, in Anführungsstrichen, Krankenhaus?
Genau, ein Universitätsklinikum. Man kümmert sich um die Patienten, aber hat auch einen Auftrag in der Forschung und in der Lehre. Macht das Ganze vielfältiger und man hat die Möglichkeit, Probleme, die man in der Klinik, an den Patientinnen beobachtet, dann ins Labor mitzunehmen und aus dem Labor möglicherweise, wenn man Glück hat, eine Therapie beizutragen, die dann wiederum in der Klinik hilft.
Sie sind ja Einzelkind, also keine Geschwister, ne?
Ja, ich bin als Einzelkind aufgewachsen, ja.
Und da waren die Eltern dann auch wahrscheinlich glücklich, als der Fidius gesagt hat, ich gehe Medizin studieren. Gab es keine großen Diskussionen, oder?
Ich glaube, mein Vater war nicht so glücklich. Der hat mir immer abgeraten, Medizin zu machen.
Warum?
Naja, aus seiner Sicht war das schon damals kein attraktiver Beruf. Es ist ein attraktiver Beruf geblieben. Er hat es dann irgendwie dann doch okay gefunden, dass ich es gemacht habe. Aber wäre ich seinem Rat gefolgt, hätte ich was anderes gemacht.
Sie waren ja viele Jahre in Mannheim an der Uniklinik. Das haben Sie ja gerade erzählt, in Baden-Württemberg hier. Haben dort Ihre Facharztausbildung gemacht. Das ist ja für jeden Arzt irgendwie eine prägende Zeit. War es für Sie auch so?
Für mich war es eine super prägende Zeit. Ich habe die Zeit in Mannheim genossen. Das war eine Erfahrung und ein Ort, den ich nicht missen möchte. Als ich kam, hatte mir die Sekretärin von meinem Chef gesagt, wegen Mannheim weint man zweimal, wenn man kommt und wenn man wieder geht.
Warum, wenn man kommt?
Ja, wenn man kommt, dann ist es natürlich man muss sich erstmal an den Dialekt gewöhnen, man muss sich an den Menschenschlag gewöhnen. Es ist natürlich eine neu aufgebaute Stadt mit den ganzen Quadraten erstmal ungewöhnlich. Man muss sich dran gewöhnen. Und als ich dann verlassen habe, hat es mir wirklich gefehlt.
Hat die Sekretärin recht behalten?
Ja, hat sie recht behalten.
Ihr Chef, das war Professor Peter Schmiedeck, der hat irgendwie auch eine Bedeutung für Sie, ne? Weil das war nicht irgendein Chef.
Nein, Professor Peter Schmiedeck ist der, bei dem ich dann eben gelernt habe. Aber ich habe mich nicht für ihn entschieden, weil ich unbedingt in die Neurochirurgie wollte. Es war eine Option. Ich konnte mich aber nicht entscheiden und ich bin dann eigentlich nur seiner Persönlichkeit gefolgt. Für mich war er dann tatsächlich auch ein Vaterersatz und er war der Mentor, wo ich mich wohlgefühlt habe und wo ich mir dann auch dachte, dann mache ich halt Neurochirurgie. Und er hat mich geprägt in allem, was ich jetzt noch mache und denke und auch wie ich führe.
Diese Vaterersatzfigur, hat sie das beflügelt auch in ihrer medizinischen Entwicklung oder war das mehr so eine menschliche Frage?
Das war eine menschliche Frage. Also ich war so begeistert und so angefixt, würde man heutzutage sagen, würde meine Kinder sagen, von dem, was ich gemacht habe, dass es da keiner Beflügelung bedurfte. Aber es war eine menschliche Sache. Es war gut aufgehoben, er hat mich immer gut beraten. Ich habe mir viele menschliche Details angeeignet. Ich habe ihn manchmal, glaube ich, in meiner Hochphase für meine Begeisterung, habe ich ihn imitiert. Das ist ja die beste Art, um seine Bewunderung auszudrücken.
Professor Peter Weikozi in SWR 1. Leute, heute ist er Chef der Charité, war aber viele Jahre auch in Mannheim an der Klinik, hat dort seine Facharztausbildung gemacht. Herr Weikozi, wir haben gerade über Ihren alten Chef gesprochen, über den Professor Peter Schmiedeck. Und da haben Sie gesagt, der hat mir ganz viel mitgegeben, was das Thema Mitarbeiterführung angeht. Wie hat er denn geführt?
Also er hat einen sehr emotionalen Führungsstil gehabt. Ja. Also er hat sich um jeden einzelnen Mitarbeiter gekümmert. Er hatte für jeden, auch jüngsten Mitarbeiter, auch eine Perspektive, hat die irgendwo gesehen. Und heute erleben wir häufig, dass gerade in großen Kliniken, dass die Distanz zwischen der Führung und den Assistenten und Assistentinnen manchmal sehr groß ist. Und dass es nicht diesen direkten Kontakt geht. Und diese Emotionalität und dieser Wunsch, nahe dran zu sein, das habe ich mitgenommen. Ich denke, da habe ich viel gelernt von ihm.
Schaffen Sie das heute auch in Ihren Betrieb zu übertragen? Es ist ja häufig so, wenn man so einem Vorbild folgt und dann was vorgelebt bekommt, das dann nachher wirklich auch in die eigene Verantwortung zu übertragen, ist gar nicht so einfach.
Ist nicht so einfach und ist eine sehr spannende Frage, weil ich auch mir in den letzten Wochen, Monaten diese Frage gestellt habe. Gerade dieses Emotionale, zu sehen, dass man seine Klinik wie eine Familie führt, dass man natürlich auch Dinge austauscht oder weiß, die teilweise ins Private geht, das ist heute von vielen gar nicht mehr so gewünscht. Mhm. Wir leben in Zeiten, wo sich Beruf und Freizeit oder Privates entkoppeln oder wo das auch gelehrt wird, dass man das machen soll. Oder viele wünschen das, dass es so sein soll. Deswegen muss ich auch mich selber ein bisschen zurücknehmen und diese Emotionalität und dieser Familienbetrieb ist nicht mehr so en vogue, fürchte ich.
Sie haben ja eine sehr große Familie. Sie haben ja 3 Standorte in Berlin, die Sie führen müssen und eine Menge Arbeit und wahrscheinlich auch sehr viel Druck. Ist es da so einfach, da so familiär zu agieren?
Ich denke schon, es ist eine große Klinik. Auch wenn wir mehrere Standorte haben, wir rotieren, wir machen viel gemeinsam. Ich habe noch einen guten Überblick. Es ist nicht so eine Riesenmannschaft.
Ja, von nichts kommt ja nichts, wenn man an der Spitze mitspielen will. Und das tun Sie ja. Die berühmte Work-Life-Balance, wie sieht die bei Ihnen aus?
Ich war immer in der Balance. Ich habe sie wahrscheinlich nur anders definiert. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass ich diese Trennung zwischen Beruf und Privaten nie gehabt habe. Ich habe auch, wenn ich privat war oder zu Hause war, war ich zu erreichen, habe Fragen beantwortet, habe auch mal die ein oder andere E-Mail beantwortet oder habe am Wochenende auch mal eine wissenschaftliche Publikation geschrieben. Das wird jetzt heute anders gesehen. Und
wie denn?
Aber ich glaube, dass Work-Life-Balance nicht unbedingt heißt, dass das beide in der Balance sein muss, sondern dass es unterstellt, dass man die beiden klar trennen muss. Und wenn man zu Hause ist, macht man das Telefon aus, idealerweise.
Und es unterstellt ja auch, dass Work schlecht ist und Life gut und deswegen die Balance zugunsten von Life gewandelt werden muss. Ist das eigentlich eine Definition, die man unbedingt so treffen sollte oder sollte man sich dann vielleicht über seinen Beruf auch mal Gedanken machen?
Ich bin fest überzeugt, und das wirkt jetzt vielleicht schon reaktionär, dass man so eine starke Trennung in dem Fach, was ich mache, in der Neurochirurgie, aber glaube ich auch in jedem anderen operativen oder chirurgischen Fach nicht machen kann. Ich kann nicht 8 Stunden lang an jemandem rumoperieren, dann nach Hause gehen und wenn irgendwas ist, am Abend nicht mehr erreichbar sein. Deswegen ist es von der Philosophie eigentlich falsch. Und wenn man das durchziehen würde, würde es die nicht guten Chirurginnen und Chirurgen hervorbringen.
Was verlangen Sie denn von Ihren Mitarbeitern?
Dass sie sich um die Leute kümmern. Wenn sie einmal die Verantwortung nach einer Operation übernehmen, dass sie regelmäßig hingehen, dass sie vor allem bei den Patientinnen und Patienten, die nicht so gut geworden sind, umso mehr hingehen, um das zu erklären, um das gemeinsam durchzustehen und dass sie halt auch erreichbar sind, wenn es eine Komplikation gibt. Ich kann eigentlich nichts mehr ausstehen, als wenn man seine Komplikationen danach nicht selber versorgt. Mhm. Es gibt Gründe, warum das nicht geht, wenn man aus der Stadt ist, aber man sollte stets bemüht sein.
Würden Sie sich als strenger Chef bezeichnen?
Ich würde mich als Chef bezeichnen, der nicht so eine starke hierarchische Struktur favorisiert, aber ich würde mich als Chef bezeichnen, der gewisse Erwartungen hat und auch schaut, dass diese teilweise durch klassische Werte geprägten Erwartungen auch nicht arrodiert werden.
Sie haben gesagt, Sie hatten eine große Bindung auch zu Ihrem Mentor, zu Professor Schmiedeck, der ist gestorben 2021. War das für Sie auch eine Zäsur, wenn so eine Vaterfigur dann geht?
Also ich tatsächlich war, weil er seine Klinik geführt hat wie eine Familie, war ich in meinen letzten Jahren in Mannheim in der Pubertät und da haben wir uns viel gezofft. Und er hat mich immer runtergedrückt, weil er dachte, ich würde irgendwie arrogant werden.
Oder da war dann auch Zeit, dass Sie gehen.
Da war dann auch Zeit, dass ich gehe. Und ab dem Moment, als ich weg war, haben wir regelmäßig telefoniert und hatten so eine freundschaftliche Beziehung wieder, dass das eine wunderbare Zeit war. Und deswegen war, als er erkrankte und dann auch verstarb, das dann wirklich eine Zäsur und der fehlt mir noch heute, weil ich ihn auch viel um Rat gefragt habe.
Neurochirurgie, das ist unser Thema heute, für die Menschen ein wahnsinnig faszinierendes Thema, weil auch viel unbekannt darüber ist und so ein bisschen Mythen auch um diese OPs am Gehirn sind. Wir haben heute einen der bekanntesten Neurochirurgen, Professor Peter Walkozy. Was die Leute ja so fasziniert, völlig zu Recht auch, das sind diese Operationen am Gehirn. Also erstmal überhaupt das zu machen, ja, das Gehirn zu operieren, dann da noch ranzukommen durch den Schädel, haben wir vorhin ja auch schon mal kurz angesprochen, da muss man den richtigen Weg finden, darf auf dem Weg nichts kaputt machen nach Möglichkeit. Und dann auch noch so fein zu arbeiten. Können Sie uns bitte nochmal mitnehmen, zurück nach Mannheim, an das erste Mal, als Sie im OP ein Gehirn selbst operieren mussten. Was war das für ein Gefühl?
Also es war ein Gefühl, was ich jetzt noch irgendwie mit Schaudern erlebe oder mich daran erinnere. Wir saßen in einer Besprechung, in einer Röntgenbesprechung. Das ist immer der Teil des Tages, wo alle zusammenkommen und sich die ganzen Bilder anschauen oder die Röntgenbilder. Und dann wurde ein Bild präsentiert von einer älteren Dame, die eine kleine Blutung hatte zwischen dem Knochen und dem Gehirn. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Blinddarm, also die Einsteigeroperation. Bei den Allgemeinchirurgen ist es der Blinddarm, bei uns ist es das chronisch-subdurale Hämatom. Man macht eine kleine Schädelöffnung und lässt das Blut ab. Klingt jetzt ganz lapidar. Mhm. Aber als dann mein Chef meinte, das wäre jetzt mal was für den Grünschnabel in der letzten Reihe oder für den jungen Mann da hinten, musste ich erstmal losrennen und mir ein Buch vorher nochmal durchlesen, wie das genau geht. Ich war irgendwie ein paar Wochen gerade an der Klinik. Mhm. Und ich habe mich dann belesen und war dann schon aufgeregt genug. Aber als er mir dann assistiert hat, also als er derjenige war, der mich auf diese Operation begleitet hat, war es ein aufregender Moment, ein nervöser Moment und das ist nicht besser geworden, als er mit mir dann operiert hat und mich dann mal gefragt hat, warum ich jetzt gerade zittern würde oder warum ich jetzt gerade nervös wäre, weil dann zittert man noch mehr. Aber er hat mich dadurch gut durchgeführt und das ist eine Erinnerung, die nicht nur schön war, sondern auch aufregend war.
Sie gelten heute als einer der Besten, das heißt, Sie haben irgendwie einen guten Weg gemacht. Wann haben Sie denn gemerkt, ich kann das irgendwie?
Naja, das mit den Besten. Ich glaube, Deutschland kann sich sehr glücklich schätzen, dass es sehr viele gute Neurochirurgen hat. Ich bin vielleicht derjenige, der jetzt gerade bei Ihnen sitzt und drüber sprechen darf, aber ich vertrete hier eine große Zunft von sehr guten. Deswegen mag ich dieses Attribut gar nicht so sehr. Das Besondere an der Neurochirurgen oder gute Neurochirurgen werden eben durch viel Training gute Neurochirurgen. Einmal ist es manuelle. Man muss viel üben, wie man ein gutes Instrument lernt. Und man muss auch eine gewisse Psyche mitbringen, eine gewisse Physis, dass man fit ist. Und ich glaube, man muss auch gewisse Werte haben, dass man ehrlich ist, dass man sich kümmert, dass man nicht arrogant ist. Und dann hat man schon ganz gute Zutaten, um ein guter Neurochirurg zu werden. Und dann muss man sich noch fürs Gehirn interessieren und Spaß daran haben.
Ja, weil es bei Ihnen ja irgendwie immer komplex ist. Also Sie haben entweder Hirntumore, die an besonders schwierigen Stellen im Hirn sitzen oder so ein Aneurysma, das ist so eine Gefäßaussackung, die dann plötzlich bluten kann und dann kommt es auf Minuten an. Da geht es um Leben und Tod, wenn die platzen oder wenn sie drohen zu platzen, müssen Sie gucken, dass es während der OP nicht passiert und so weiter. Irgendwie ist es immer komplex. Wie kommt man eigentlich mit dieser immerwährenden Komplexität im Leben zurecht? Denkt man nicht manchmal, kann es nicht auch mal was Einfaches sein?
Naja, es gibt ja auch einfache Sachen. Wenn wir einen Bandscheibenvorfall operieren, dann ist es auch etwas, was wohl mit mehr Menschen verletzen können, aber es ist jetzt ein relativer Routineeingriff. Aber ja, das wird ja immer diskutiert, ob man in großen Unikliniken nicht nur die ganz komplexen Sachen machen soll oder ob man auch mal und die kleineren, einfacheren Sachen irgendwo auslagert. Da kann ich aber sagen, wenn man jeden Tag nur High-End-komplexe Sachen macht, dann ist man zwar gut trainiert, aber das ist auch eine gewisse Belastung. Dann steigt die Komplikationsrate, dann ist man jeden Tag angespannt und irgendwann auch ausgelaugt. Die schweren Sachen sind die gewisse Herausforderungen und wenn sie gelingen, dann ist es so ein erhabenes und schönes Gefühl und so rewarding, wie man im Englischen sagen würde, dass ich das nicht missen möchte. Aber es ist auch gut, mal ab und zu mal etwas zu haben, was Routine ist und wo man auch sicher weiß, dass es gut gehen wird.
Sie haben ja die fachliche Expertise und dann das operative Können, um diese komplexen Sachen zu operieren. Und Ihre Patienten, die haben diese Erkrankungen und müssen damit zurechtkommen. Haben Sie manchmal auch so Momente, wo Sie sagen, ich bewundere diesen Menschen, dass er das durchsteht?
Ja, mit Sicherheit. Also wenn ich mir Patientengeschichten Revue passieren lasse oder die Geschichten erzähle und mir dann vielleicht auch erzählen lasse, wie die Zeit bis zur Operation war, wie der Entscheidungsprozess für eine Operation war oder wie die Rehabilitation gelaufen ist, dann fordert es einem höchsten Respekt ab. Und man merkt, dass die Patienten und die Patientinnen, die sich auf diese ganze Sache eingelassen haben, oft in verzweifelten Situationen die eigentlichen Helden sind. Für uns ist es relativ einfach, könnte man glauben, Held zu sein, weil das Risiko trägt der Patient. Wir tragen auch ein Risiko, wenn wir noch nicht völlig abgestumpft sind, weil wir leiden mit. Aber der eigentliche Held ist der Patient oder die Heldin.
SWR 1, Leute mit dem Gehirnchirurgen Professor Peter Weikurzi. Und es gibt eine ganze Menge Rückmeldungen der SWR 1 Hörerinnen und Hörer. Zum Beispiel sendet Theodor Lutze aus Tuttlingen-Barlikheim viele Grüße an den Professor von einem alten Freund und Wegbegleiter. Lieber Theo, hiermit weitergeleitet. Und wir haben den Felix Deck und Birgit Jungitsch, die haben beide Selbsterfahrungen gemacht, sind nämlich am Kopf operiert worden, haben beide zum Glück einen guten Verlauf gehabt und sind beide auch sehr geprägt worden von dieser Operation. Und Monika Haas sagt, vielen Dank für diese Sendung und auch für den Arzt. Sie hat nämlich vor einiger Zeit einen Chefarzt kennenlernen müssen, in Anführungsstrichen, der nach den Grundsätzen handelt, wie Peter Weikurzi sie vorhin bei uns beschrieben hat. Und sie kann nur sagen, dass es für einen Patienten nichts Kostbareres gibt, als von einem solchen Arzt behandelt zu werden.
Neurochirurgie bei diesem Fach und bei diesen Erkrankungen im Gehirn, da geht es häufig auch um viel und manchmal auch um Leben und Tod. Professor Peter Weikurzi, Neurochirurg und Chefarzt an der Charité in Berlin. Ihr Fach, die Neurochirurgie, hat sich in den letzten Jahren wirklich auch rasant entwickelt. Da hat sich einiges getan. Was genau macht denn diesen Fortschritt bei Ihnen aus?
Die Neurochirurgie ist ein junges Fach. Es gibt eigentlich die erste Hälfte der letzten Dekade und die zweite Hälfte. Und die zweite Hälfte war geprägt durch die Einführung des Operationsmikroskopes. Davor hat man ohne Operationsmikroskop schon erhebliche Fortschritte gemacht, aber das Mikroskop ist eigentlich die Revolution gewesen. Und seitdem kommt der Fortschritt zum einen durch den technologischen Fortschritt. Es ist ein sehr digitalisiertes Fach. Wir haben mittlerweile Bildgebungen in OPs, wir haben die ganzen digitalen Möglichkeiten, wie wir die Funktionen uns ins Operationsmikroskop einspielen können, wie wir besser klar planen können, wir haben die ganze Robotik. Das macht die Neurochirurgie auch zu einem sehr spannenden Fach, weil dieses ganze Digitale, wir sind ganz vorne an der Front dabei. Aber auch durch die Biologie, die wir besser verstehen.
Was hilft, also wobei hilft Ihnen jetzt zum Beispiel so ein Roboter? Was kann der verbessern, wenn Sie jetzt so ganz fein im Gehirn was machen müssen und wenn Sie jetzt 1 Zentimeter zu weit nach rechts gehen, könnten Sie auch was kaputt machen?
Also anders als in der Urologie, wo es ja Roboter gibt, die einem auch bei den feinen Operationen helfen, hat der Roboter in der Operation selber eigentlich noch nicht Einzug gehalten, weil er durch die Schlüssellöcher im Kopf, im Schädel eben einfach noch nicht richtig durchpasst. Roboter helfen uns zum Beispiel, wenn wir bestimmte Implantate in die Wirbelsäule setzen, um da eben maßgenau zu sein und alles im Knochen zu haben. Im Gehirn ist die Navigation zum Beispiel, das computerassistierte Operieren, das bildgestützte Operieren. Man sieht in den Bildern genau ähnlich wie im Navigationssystem im Auto, wo man sich bewegt und wie man den besten Weg zu seinem Ziel findet.
Viele sprechen ja immer über die berühmten Wachoperationen. Machen Sie die auch?
Ja, Wachoperationen sind so eine hohe Schule der Operationen oder eine hohe Klasse. Dabei sind Patienten wach und werden beim Bewusstsein operiert. In der Regel macht man das, wenn es darum geht, Sprache zu schonen. Bei Veränderungen in der Nähe der Sprachregionen, wenn man verhindern möchte, dass man die Sprachproduktion oder das Sprachverständnis zum Beispiel schädigt, dann lässt man den Patienten einfach wach, in Anführungszeichen. Man testet vorher, wie die Landkarte der Sprache aussieht, um dann diese Areale zu schonen und durch die Gassen zu gehen, wo keine Sprachfunktion ist. Und dazu operiert man Patienten im wachen Zustand, während man mit ihnen spricht.
Das heißt, genau, man operiert und spricht gleichzeitig mit dem Patienten. Ist das nicht auch irgendwie ein bisschen unheimlich?
Für den Patienten ist es relativ easy, weil das Gehirn keinen Schmerz spürt. Aber es ist natürlich für ihn eine Riesenherausforderung, weil er ruhig liegen muss und weil es eine gewisse Anspannung und die sind auch erschöpft, die Patienten am Ende. Ja. Für mich ist es selber auch eine gewisse Herausforderung, weil ich nicht rumfluchen kann, wenn irgendwas schief geht oder mich nicht ärgern kann.
Machen Sie das sonst?
Naja, wenn irgendwas schief geht, dann kann ich schon mal ein Schimpfwort sagen, ja.
Ja, okay. Gibt es eigentlich Erkrankungen in Ihrem Fachbereich, an denen man früher verstorben wäre oder zumindest schwer erkrankt wäre, die heute gut heilbar sind?
Verschiedenes. Es gibt Erkrankungen, wo es uns gelungen ist, das Überleben deutlich zu verlängern. Das sind die ganzen Hirntumore. Es gibt Erkrankungen, wo wir die zum Beispiel bei metastatischen, also bei Tumoren außerhalb des Körpers, die dann eine Metastase im Gehirn haben, da können wir die Metastase kontrollieren. Patienten überleben dadurch deutlich länger, aber es gelingt noch nicht immer, den primären Tumor, also den Ursprung, zu kontrollieren. Und es gibt Erkrankungen, zum Beispiel wie große Aneurysmen, die, an denen die Patienten mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% im Jahr verstorben sind. Diese Patienten können wir heilen. Also wir haben alle Schattierungen der Fortschritte.
Hochpräzisions-OPs am Gehirn, das ist sein Spezialgebiet, Professor Peter Weikurzi, heute Vormittag in SWR1. Leute, das Operieren ist ja das eine. Viele Patienten, ich glaube so um die 30% sind es bei Ihnen, die kommen als Notfälle, zum Beispiel durch eine Hirnblutung. Diese Verläufe, die sind ja ein bisschen anders als jetzt so eine geplante OP, besonders dramatisch. Können Sie mal so einen Fall schildern, was so ein klassischer Fall ist, zum Beispiel, worüber immer so viele sprechen, das Aneurysma im Kopf, das platzt?
Ja, also ein klassischer Fall, der ein echter Notfall ist, ist eine junge Patientin, 26 Jahre, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und plötzlich komatös wird, das Bewusstsein verliert, hinfällt. Alle denken, dass sie vielleicht ein Schädelhirntrauma hat oder es ist unklar, warum sie nicht mehr zu sich kommt. Sie wird komatös in die Klinik eingeliefert. Man macht ein Bild vom Kopf, man sieht eine große Blutung. Als Ursache der Blutung ist eine Aussackung eines Gefäßes, die auf der Schwäche der Gefäßwand entstanden ist. Vielleicht hat sie geraucht, vielleicht hat sie hat sie familiär bedingt eine Neigung dafür.
Also man kann auch gar nicht sagen, es gibt bestimmte Risikofaktoren, die dazu führen, dass man solche Aussackungen hat.
Es gibt ein paar. Rauchen, erhöhter Blutdruck. Mhm. Jetzt hat sie diese Blutung und die Blutung ist so groß, dass die auf das restliche Gehirn drückt und durch diesen Druckanstieg im Kopf kommt es zu einer Minderversorgung des Gehirnes mit Sauerstoff. Und das ist ein Moment, wo jede Minute zählt, wo man die Blutung entlasten muss und wo man das Aneurysma verschließen muss, dass es nicht nochmal blutet.
Wie schnell müssen Sie da sein?
Wenn der Fall eintritt, den ich gerade geschildert habe, eine große Blutung und Patientin droht, aufgrund des Druckes zu versterben, dann muss man innerhalb von wenigen Stunden, halbe Stunde, Stunde, also wenigen Minuten eigentlich, handeln, den Schädel öffnen, das Blut rausholen und das Aneurysma versorgen.
Wenn Sie so einen Patienten dann operiert haben, dann ist es ja mitnichten mit einem Schlag erledigt. Also dann ist erstmal das Ereignis, das reißt die Menschen ja total aus dem Leben. Sie haben gerade eine 26-jährige Frau beschrieben, die wahrscheinlich keine Voranzeichen hatte. Das kommt plötzlich und plötzlich liegt man da. Wie lange dauert denn das, bis man dann wieder einigermaßen, ich sag mal, auf dem Dampfer ist?
Ja, mit der Operation beheben wir vielleicht die Ursache, aber dann gibt es noch viele Möglichkeiten, wo viele Hürden auftauchen können. Patienten müssen dann lange auf der Intensivstation liegen, die müssen sich erholen, die müssen dann einen langwierigen Rehabilitationsverlauf über sich ergehen lassen oder müssen in die Reha-Klinik gehen. Das Ganze kann 3 Monate, 6 Monate dauern. Und dann kann man auch nicht hundertprozentig gewiss sagen, dass sie sich erholen wird. In dem Fall, den ich geschildert habe, werden 30% versterben, 30% werden sich erholen, aber werden eine bleibende Behinderung behalten und 30% werden wieder in die Familie oder in den Beruf zurückkehren.
Nimmt einen das persönlich auch immer so ein bisschen mit, also dass man dann involviert ist, weil Sie ja die Patienten auch darüber hinaus dann noch weiter begleiten als derjenige, der die Operation gemacht hat, stellt man sich da häufig die Frage, hätte ich vielleicht noch mehr machen können?
Ja, wenn man alles richtig gemacht hat, dann berührt einen das Schicksal und man versucht, Komplikationen, die noch auftreten können, zu vermeiden oder zu betteln oder sie in den Griff zu bekommen. Wenn man aber natürlich eine Komplikation hatte und bei jeder Operation besteht das Risiko einer Komplikation, dann ist man natürlich nochmal anders involviert. Dann gibt man sich möglicherweise auch mit Schuld oder man fühlt sich mitverantwortlich für den ungünstigen Verlauf nach einer solchen Operation. Mhm.
Wie finden Sie Ausgleich? Sie haben ja auch ein Buch auch geschrieben, da stehen auch ganz viele Geschichten aus Ihrem Berufsleben drin. Hat Sie das auch so ein bisschen erleichtert, das alles mal zu erzählen?
Ja, ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich primär erzählen wollte, was wir alles Tolles machen und ich Werbung machen wollte für das Fach und ich auch Laien in Form einer Krimi-ähnlichen Erzählung Patientengeschichten nahebringen wollte und damit auch die Faszination für das Gehirn. Aber am Schluss habe ich gemerkt, dass es auch eine gewisse Therapie war. Ich habe irgendwann, als ich einen Vortrag gehalten habe, vor 10 Jahren etwa, beim wissenschaftlichen Vortrag angefangen, mich selber über meinen Vortrag zu langweilen. Und da begann ich, mir über andere Dinge Gedanken zu machen, über den Tellerrand der normalen Neurochirurgie hinaus. Werte und Einstellungen und Kommunikation. Und all das habe ich dann in diesem Buch, was Kopfarbeit heißt, niedergeschrieben.
Jetzt sind Sie Mitte 50, mit 39 Chef geworden. Über 15 Jahre sind Sie in der Charité. Sie haben sich jetzt neuen Themen zugewandt, anderen Themen, auch jenseits Ihrer täglichen Arbeit, die ja sehr detailgetreu ist. Haben Sie noch so einen Traum, wo Sie sagen, das würde ich gerne noch erreichen im Leben, weil medizinisch geht ja nicht mehr so viel?
Ja, medizinisch geht immer was. Man kann auch expandieren, es gibt auch neue spannende Felder in der Neurochirurgie, die ich gerne erobern möchte. Ich habe auch immer wahnsinnig viele Ideen, was manchmal auch hinderlich sein kann, aber es ist natürlich auch ein Quell von Inspiration. Ich möchte die Neurochirurgie weiterentwickeln in der Charité, ich möchte sie noch größer machen. Ich träume von einem Brain Tower, der sich nur den Neurowissenschaften und der Versorgung von Neuropatienten interdisziplinär mit allen anderen Disziplinen widmet. Und ich sehe vor mir so ein eigenes Hochhaus, vielleicht ein Twin Tower zum Charité-Hochhaus, was sich nur dem Gehirn und seinen Erkrankungen widmet.
Sein Ziel erreicht man, indem man beginnt zu träumen. Ich wünsche Ihnen, für damit Ihre Träume wahr werden, alles, alles Gute und bedanke mich für Ihren Besuch in SWR 1, Leute.
Ich freue mich, dass ich hier sein konnte. SWR ist seit Mannheim immer ein besonderer Sender für mich und deswegen eine große Ehre, dass ich da sein durfte.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.